Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Gerwald Herter, guten Morgen. Der Brexit könnte verschoben werden, die Europawahlen aber nicht. Wo bleibt der Wahlkampf? Dazu ein Gespräch mit Josef Janning. Von Pristina aus scheint Schengen so weit. Aus der Hoffnung vieler Kosovaren auf Visafreiheit ist Verbitterung geworden. Außerdem Grenzerfahrungen in den Pyrenäen. Wie und warum an der EU-Binnengrenze zwischen Frankreich und Spanien Kontrollen stattfinden. Das sind an diesem Mittwoch unsere Themen in Europa heute. In etwa 3 Monaten werden wahlberechtigte EU-Bürgerinnen und Bürger bestimmen, wer sie im nächsten Europaparlament vertreten wird. Dabei geht es um enorme Macht. Wo aber bleibt der Wahlkampf? Ein überparteiliches Bündnis verschiedenster gesellschaftlicher Gruppen in Deutschland hat gestern zu mehr Wahlkampf aufgerufen, wohl nicht ganz zu Unrecht. Die Auseinandersetzung zwischen EU-Gegnern und Befürwortern findet ohnehin ständig statt und das Drama des Brexit schluckt sehr viel Aufmerksamkeit, ist womöglich gar nichts anderes zu erwarten. Josef Janning kann das sehr solide einschätzen und bewerten. Er leitet das Berliner Büro des European Council on Foreign Relations, ist Politikwissenschaftler, hat schon viele Europawahlen genau verfolgt und mit ihm bin ich nun verbunden. Herr Janning, wissen Sie denn derzeit, wen oder wenigstens welche Partei Sie wählen sollten, wenn Sie für eine Reform der Europäischen Union wären?
Ja, Herr Hatter, das ist nicht ganz leicht zu sagen. Ich wüsste das schon, aber ich würde wahrscheinlich, wie so viele andere Wähler auch, eher so aus meiner Grundsympathie für eine bestimmte politische Partei diese Entscheidung treffen, als aus dem klaren Verständnis einer sozusagen Inhaltsdebatte, die sehr deutlich gemacht hat, wo wer steht. Denn die haben wir im Moment nicht.
Wir haben eine Auseinandersetzung zwischen EU-Gegnern und EU-Anhängern. Wird das aus Ihrer Sicht in den nächsten Wochen den Wahlkampf bestimmen?
Ich fürchte ja. Und damit macht es sich die, das breite Lager der Pro-EU-Parteien vielleicht ein bisschen zu leicht. Denn eigentlich müsste man in einer neuen und interessanten Sprache über die Inhalte sprechen. Müsste also das machen, was man in einem guten Wahlkampf wirklich macht, nämlich seine Konzepte, seine Angebote, seine Lösungen für die aktuelle politische Agenda auf europäischer Ebene präsentieren. Stattdessen erliegt man leicht der Versuchung, Macron versus Orban. Ja, also dieses Schwarz-Weiß-Denken. Hier sind nun ist ein nationalistisches Lager, das am liebsten die EU zurückrollen möchte und gegen das müssen wir uns stemmen und da stehen wir alle zusammen. Und das entbehrt natürlich dann auch der Notwendigkeit, eine wirklich scharfe Inhaltsdebatte zu führen, weil man sich im rechten Bekenntnis einig weiß.
Aber wird es denn nicht doch ums Ganze gehen oder ist die große Sorge vor dem Erfolg populistischer, EU-skeptischer Parteien unberechtigt?
Ja, natürlich geht es ums Ganze. Die Sorge ist nicht unberechtigt. Die eher EU-kritischen bis EU-feindlichen Parteien werden wahrscheinlich ein Drittel, vielleicht sogar ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger an Sitzen in diesem Parlament haben und damit so viele wie noch nie zuvor. Aber gleichzeitig muss man nicht glauben, dass dann das trotzige Bekenntnis wir für Europa allein schon genügen würde, diesem entgegenzutreten. Ich glaube, dass der Aufstieg dieser Parteien gerade damit zu tun hat, dass die Europadebatte im Mainstream, wenn ich das mal so ausdrücken darf, häufig ritualisiert, verkrustet und doch ziemlich langweilig geworden ist.
Braucht man denn überhaupt viele Sitze im Europaparlament, um wirken zu können? Ich denke da an Nigel Farage, den Briten. Der hatte ja den Brexit vorangetrieben aus dem Europaparlament, obwohl er völlig isoliert war, ist er damit ja sehr weit gekommen.
Das stimmt. Die europakritischen und europafeindlichen Parteien werden die Plattform des Parlaments nutzen, um vor allen Dingen in den Debatten in ihren Ländern, vielleicht weniger auf europäischer Ebene, aber in ihren Ländern Punkte zu machen. Und das ist ein gewisses Risiko, aber gleichzeitig auch eine Herausforderung an die Parlamentarier und an die sozusagen demokratische Kultur, dieses deutlich pluralere europäische Parlament nicht zum Schauplatz der Ausgrenzung, sondern zum Schauplatz einer lebendigen und in der Sache interessanten Debatte zu machen.
Ausgrenzung ist ein gutes Stichwort. Es ruckelt in den europäischen Parteienfamilien. Die EVP, zu der auch CDU und CSU gehören, ringen, diskutieren zumindest über einen möglichen Ausschluss der Fidesz und damit des ungarischen Regierungschefs Orbán. Andererseits treten aber auch Bewegungen wie Volt oder En Marche an. Ganz kurz zum Abschluss, Herr Janning, wird solchen Bewegungen die Zukunft gehören und sind die Parteienfamilien vielleicht von gestern?
Das kann gut sein, denn die Parteienfamilien erleben zumindest so etwas wie den Herbst ihrer Existenz. Zum ersten Mal werden wahrscheinlich EVP und Sozialdemokraten im Europäischen Parlament nicht mehr die absolute Mehrheit bilden. Und damit wird eine jahrzehntealte informelle Großkoalition ans Ende gehen. Und das wird eine Reihe weiterer Veränderungen nach sich ziehen.
Vielen Dank, Josef Janning nach Berlin. Heute Abend in der Sendung zur Diskussion um 19.15 Uhr hier im Deutschlandfunk mehr zum Umgang der EVP mit Fidesz und mit Viktor Orbán. Im Wesentlichen ist Kosovo neben Weißrussland und Russland das einzige Land Europas, dessen Bevölkerung für Reisen in den Schengen-Raum Visa benötigt. Dabei mangelte es nicht an Ankündigungen aus Brüssel, die den Kosovaren ein baldiges Ende der Visumspflicht versprachen. Ein eigens eingerichteter Visa-Dialog läuft seit 2012 und im letzten Sommer bestätigte die EU-Kommission, dass Kosovo alle Bedingungen erfüllt habe. Aber Anfang Dezember machte EU-Erweiterungskommissar Hahn alle Hoffnungen wieder zunichte. Einzelne Mitgliedstaaten der EU mahnten weitere Reformen an. Außerdem fürchten sie den neuerlichen Andrang von Asylbewerbern. Bei vielen Kosovaren schlug Enttäuschung in Verbitterung um. Dirk Auer dazu aus Pristina.
Bei winterlichen Temperaturen ziehen ein paar hundert Studenten durch das Zentrum von Pristina. Sie rufen: Wir wollen die Visa-Liberalisierung. Vor der EU-Vertretung legen sie ein Geschenkpaket ab, adressiert an die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini. Es ist gefüllt mit ihren Reisepässen. Denn die seien ja praktisch wertlos, sagt Blendon Arifi, einer der Organisatoren des Protests. Mit unserer Demonstration wollen wir die EU fragen, warum sie uns isolieren. Warum haben wir nicht bekommen, was uns versprochen wurde? Wir sind die Einzigen, die immer noch nicht frei reisen dürfen. Der junge Politikstudent war bisher einzig in den beiden Nachbarländern Mazedonien und Albanien, aber sonst noch nie im Ausland. Denn er weiß, dass er kaum eine der Bedingungen für einen Visumantrag erfüllen könnte. Man muss zum Beispiel sehr viel Geld bei der Bank hinterlegt haben. Und ich bin Student, ich kann das nicht. Und sein Freund Bekim fügt hinzu: Man wartet 6 Monate auf einen Termin bei der Botschaft, dann noch einmal 3 Monate, bis man das Visum bekommt. Oder eben auch nicht. Die Kriterien sind so streng, dass 80% der Bevölkerung gar keine Chance hat. Der Frust über das Visumregime sitzt nicht nur bei den Studenten tief. Egal, mit wem man derzeit im Kosovo spricht, die Enttäuschung über die ausgebliebene Aufhebung der Visumpflicht ist allgegenwärtig. Dabei bestraft das Visa-Regime der EU ausgerechnet jene Menschen, die am stärksten an die europäische Idee glauben. 84% halten den EU-Beitritt für eine gute Sache. In Serbien etwa sind es nur 29%, in Bosnien-Herzegowina 45%. Das ganze bürokratische Visumsverfahren sei demütigend, sagt Jeton Nesirai, Kosovos bekanntester Theaterautor. 2018 hat er von der EU-Vertretung in Pristina die Auszeichnung Europäer des Jahres erhalten. Ich habe mich natürlich gefreut, aber paradoxerweise hatten wir zur gleichen Zeit, in der ich den Preis bekommen habe, große Probleme, ein Visum für ein Theaterfestival in Rumänien zu bekommen, zu dem wir eingeladen waren. Auch Jeton Nesirai, dessen Werke in 20 Sprachen übersetzt sind und auf zahlreichen europäischen Theaterfestivals gezeigt werden, muss jedes Mal den gleichen Parcours absolvieren. Unzählige Dokumente vorzeigen und sich dann in die langen Schlangen vor der Botschaft einreihen. Und diesmal gestalteten sich die Dinge am Ende so kompliziert, dass die Reise abgesagt werden musste. Der Europäer des Jahres musste zu Hause bleiben.
Und
das war dann doch eine ziemlich ironische Situation. Sie sagen dir, dass du ein guter Europäer bist, aber gleichzeitig stellen sie mit der Reisefreiheit einen der grundlegendsten europäischen Werte in Frage. Für die Bevölkerung ist das wirklich eine schlechte Botschaft. Sie denken, oh, wenn schon diese Künstler, die international arbeiten, so behandelt werden, dann gibt es keine Hoffnung in diesem Land. Und dann suchen sie nach einer Exit-Strategie. 2015 fand tatsächlich eine Art Exodus statt. Zehntausende Menschen hatten auf einmal innerhalb weniger Wochen das Land verlassen, um vor Armut, Korruption und fehlenden Perspektiven zu fliehen. Inzwischen sind die Zahlen jedoch wieder drastisch zurückgegangen. Es ist wohl diese Angst. In jedem Kosovaren sehen sie einen potenziellen Asylbewerber. Aber die Mehrheit will gar nicht bleiben. Die Leute wollen reisen. Sie wollen Europa sehen. Das jedenfalls gilt auch für die jungen Studenten. Sie waren vorher noch nie politisch aktiv, aber jetzt wollen sie nicht locker lassen und planen schon die nächsten Aktionen. Alles, was wir wollen, ist, dass wir wie alle anderen Länder behandelt werden. Und wir werden so lange protestieren, bis auch wir das elementare Recht bekommen zu reisen.
Eine Reportage von Dirk Auer. Heute Abend um 18.40 Uhr hören Sie von ihm im Hintergrund, wie Kriegsverbrechen im Kosovo aufgearbeitet werden. Heikel und gefährlich. Wir bleiben bei Pässen und Grenzkontrollen, aber jetzt geht es um die Grenze zwischen zwei EU-Staaten. Die Pyrenäen sind nur ein Beispiel für das, was im Schengen-Raum längst nicht mehr Routine sein sollte. Nationalstaatliche Grenzen, die mit hohem Aufwand überwacht werden. Frankreich hatte die Wiedereinführung der Kontrollen an der Grenze zu Spanien mit der gestiegenen Terrorgefahr begründet. Inzwischen geht es aber vor allem um die Kontrolle der Migration. Über 16.000 Flüchtlinge hat die französische Grenzpolizei im vergangenen Jahr allein im Baskenland zurückgewiesen. Dabei kommt es auch immer wieder zu Unregelmäßigkeiten. Julia Macher hat es an der Grenze zwischen den EU-Staaten Frankreich und Spanien erfahren.
Die Pendler müssen warten. Es ist Montagabend und auf der Santiago-Brücke, die das spanische Irun mit dem französischen Onday verbindet, haben 200 Menschen in beiden Richtungen die Fahrbahn blockiert. Egalité de droit, gleiches Recht für alle, skandieren sie. Als einer der Demonstranten auf die Betonstähle in der Mitte der Brücke steigt und ein Selfie knipst, schwenken ein paar lachend die Arme. Genau an dieser Stelle verläuft die geografische Grenze zwischen den Ländern. Ein symbolträchtiger Ort für eine Kundgebung für den freien Personenverkehr. Der Zug zieht vom französischen Onday ins spanische Irun und wieder zurück. 200 Meter in eine Richtung, 200 in die andere. Im Pulk marschiert auch ein junger schwarzer Mann mit Rollkoffer. Auf französischem Boden löst er sich aus der Gruppe und verschwindet in der Nacht. 5 Stunden später zieht er seinen Koffer wieder über die Brücke Richtung Spanien, die Fäuste in den Hosentaschen, den Kopf im Kapuzenpulli verborgen. Es ist 2 Uhr in der Früh, vom nahen Meer zieht eine frische Brise auf. Als Freiwillige der Bürgerinitiative Idun Akoche ihm anbieten, ihn in die Notunterkunft zu fahren, willigt er ein. Die französische Polizei habe ihn am Busbahnhof erwischt, bis zur Ortsgrenze begleitet und dann wieder rübergeschickt, erzählt er im Auto. Der Mann am Steuer schüttelt den Kopf, das sei illegal. Miquel Mascheran, Anwalt der Menschenrechtsorganisation SOS Racismo, kennt viele solcher Fälle. Heiße Rückführungen werden solche Verfahren jenseits aller Protokolle in den spanischen Medien genannt. Theoretisch dürfen irreguläre Migranten nur auf Grundlage eines französisch-spanischen Abkommens von einem Land ins andere zurückgeschickt werden, innerhalb von 4 Stunden nach Grenzübertritt und nur von Polizeidienststelle zu Polizeidienststelle. Doch das geschehe höchstens in einem von 4 Fällen, sagt Mascheran. Im letzten Jahr habe es über 7.000 solcher heißer Rückführungen gegeben.
In der Praxis sieht das so aus. Der französische Polizist überrascht einen dieser Jugendlichen, drückt ihm dann ein Blatt in die Hand, auf dem schon angekreuzt ist, dass er keinen Anwalt und Übersetzer will, sagt ihm, das nächste nächste Mal nehmen wir dich fest und dann schickt er ihn rüber. Eine Grundlage dafür gibt es nicht, weder im französischen Ausländerrecht noch in den spanisch-französischen Abkommen.
Miquel Mascherán spielt einen TV-Clip auf seinem Smartphone ab. Im Herbst hatte das baskische Fernsehen gefilmt, wie die französische Gendarmerie mit einem weißen Lieferwagen mehrere Male Migranten nach Spanien zurückbrachte. Über eine parlamentarische Anfrage kam das Thema auf die politische Tagesordnung. Frankreich und Spanien schufen die Stelle eines gemeinsamen Koordinators. Ansonsten hat sich wenig geändert. Die vielleicht 2-3 Dutzend Menschen, die zwischen Irun und Hendaye täglich ohne Papiere unterwegs sind, rechtfertigen kein polizeiliches Großaufgebot. Alles geht weiter wie bisher. Die spanische Polizei lässt sich an der Grenze kaum blicken. Die französische Grenzpolizei hat hingegen ihre Kontrollen intensiviert, auch nachts. Aber man könne nicht überall gleichzeitig sein, klagt ein französischer Grenzpolizist in Hendaye, der nicht namentlich zitiert werden will. Der spanischen Polizei wirft der Gewerkschaftler vor, sie halte sich nicht an die Vereinbarungen. Innerhalb weniger Stunden begegne den Franzosen manchmal der gleiche Migrant mehrfach, weil die Spanier ihn gleich nach der Übergabe auf freien Fuß setzten oder gar nicht erst zur Übergabe an der Grenze erschienen. Die französischen Beamten machten weiter ihren Job, jedoch mit einem wachsenden Gefühl der Überforderung und der Sinnlosigkeit. Die Politik sei gefragt. Miquel Mascherán wundert sich nicht über die lauwarme Reaktion der Politik. Für ihn verweist der Knatsch um die heißen Rückführungen auf ein tiefer liegendes, strukturelles Problem.
Wir vergessen das manchmal, aber wir leben seit Schengen in einem Europa ohne Innengrenzen. Auf welcher Grundlage soll es innerhalb Europas Kontrollen geben? Diese Kontrollen sind es, die das System verzerren und zu Problemen führen.
Mascherán fegt eine nicht vorhandene Fluse von seinem schwarzen Rollkragenpullover. Effektive Grenzkontrolle sei eben nur an den Außengrenzen oder direkt nach Einreise möglich. Aber in Andalusien sind die Aufnahmelager überfüllt und die Behörden überfordert.
Es gibt eben einfach nicht die finanziellen und personellen Mittel, um tausende Migranten sofort nach Einreise abzuschieben. Dann soll die Regierung sich das eingestehen und die Leute einfach weiterziehen lassen. Aber diese innereuropäischen Grenzkontrollen sind doch ein glasklares Beispiel für institutionellen Rassismus. Das prangere ich an. Denn kontrolliert werden nur bestimmte Menschen. Wenn wir beide mit dem Auto rüberfahren, passiert gar nichts. Aber probieren Sie das mal mit einem Schwarzen.
Parallel zur Santiago-Brücke verläuft die Bahnstrecke des baskischen Nahverkehrszuges. Die Fahrt von Irun nach Hendaye dauert gerade einmal 8 Minuten. Jedes Mal, bevor ein Zug ankommt, positioniert sich ein Patrouillefahrzeug der französischen Grenzpolizei am Ausgang. Auch auf den Brücken über den Grenzfluss sowie an der Autobahnmautstation Viriato direkt hinter der spanischen Grenze sind die Beamten präsent. Doch die französischen Grenzpolizisten wissen, dass sie den neuen Migrationsfluss an der Pyrenäengrenze nicht stoppen können. Irgendwann, irgendwo findet wohl jeder Migrant seinen Weg.
Eine Reportage von Julia Macher. Morgen hören Sie in unserer Reihe über Grenzerfahrungen, welche lange und ganz eigene Geschichte die Fluchtrouten über die Pyrenäen haben. Nach 500 Jahren, einem halben Jahrtausend, endlich eine Lücke füllen. Die neue Synagoge in Regensburg. Mehr dazu gleich in Tag für Tag mit Susanne Fritz im Anschluss an die Nachrichten. Und soweit Europa heute mit Gerwald Herter. Vielen Dank fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch diesen Tag.